Die Mäuse, welche mein Haus heimsuchten, waren nicht die gewöhnlichen, welche in das Land eingeführt worden sein sollen, sondern eine wilde, eingeborene Art, welche sich nicht im Dorfe findet. Ich schickte an einen hervorragenden Naturforscher ein Exemplar derselben, das ihn sehr interessierte. Während ich am Bauen war, machte eine davon ihr Nest unter das Haus, und ehe der zweite Boden gelegt und die Späne hinausgekehrt wurden, kam sie regelmäßig zum Frühstück heraus und fraß die Krumen zu meinen Füßen auf. Sie hatte wahrscheinlich nie vorher einen Menschen gesehen. Bald war sie ganz zahm und lief über die Schuhe und an den Kleidern in die Höhe. Sie konnte leicht in kleinen Absätzen an den Zimmerwänden hinauflaufen, gleich einem Eichhörnchen, dem sie in den Bewegungen ähnelte. Schließlich, als ich eines Tages mit meinem Ellbogen auf die Bank gelehnt dasaß, lief sie an meinen Kleidern in die Höhe, den Ärmel entlang und immer rund um das Papier herum, das mein Mittagessen enthielt, während ich letzteres festhielt, sie damit neckte und Verstecken damit spielte. Als ich zuletzt ein Stückchen Käse zwischen Zeigefinger und Daumen hielt, kam sie, nagte daran, während sie in meiner Hand saß, wischte sich dann gleich einer Fliege Schnäuzchen und Pfötchen ab und spazierte davon. Eine Phöbe baute bald in meinem Schuppen und ein Rotkehlchen suchte in meiner Fichte Schutz, welche dicht beim Hause stand. Im Juni führte das Rebhuhn, Tetrao umbellus, das ein so scheuer Vogel ist, seine Brut aus dem Wald, zuerst hinter dem Haus, dann an der Frontseite unter meinen Fenstern vorbei, gluckte den Jungen, rief sie zusammen und zeigte sich in seinem ganzen Benehmen als eigentliches Waldhuhn. Die Jungen zerstreuten sich plötzlich, wenn man sich ihnen nähert, auf ein Zeichen der Mutter, als ob sie ein Wirbelwind hinweggefegt hätte. Sie gleichen so genau den dürren Blättern und Zweigen, dass mancher Reisende, ohne von der unmittelbaren Nähe der Jungen eine Ahnung zu haben, seinen Fuß mitten in eine Brut hineinsetzte, während er gleichzeitig das Schwirren der Mutter beim Davonfliegen und ihr ängstliches Rufen und Schreien hörte oder sah, wie sie, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, die Flügel nachschleppen ließ. Die Mutter rollt und dreht sich manchmal mit gesträubten Federn derartig vor dem Betreffenden herum, dass es einige Augenblicke lang nicht möglich ist, herauszubekommen, was für ein Geschöpf das ist. Die Jungen ducken sich leise und flach zur Erde nieder, wobei sie oft den Kopf unter ein Blatt verstecken und kümmern sich einzig um die von der Mutter aus einiger Entfernung gegebenen Anweisungen. Keine Annäherung veranlasst sie zu laufen, um sich nicht zu verraten. Man kann sogar darauf treten oder sie minutenlang ansehen, ohne sie zu entdecken. Ich hielt bei solchen Gelegenheiten Junge in meiner Hand und immer noch war der Mutter und ihrem Instinkt gehorsam ihre einzige Sorge, sich ohne Furcht und Zittern niederzuducken. So vollkommen ist dieser Instinkt, dass einmal, als ich die Tierchen wieder auf das Laub niedergelegt hatte und eines zufällig auf die Seite fiel, es samt den übrigen nach Verlauf von 10 Minuten in genau derselben Lage vorgefunden wurde. Sie sind nicht kahl wie die Jungen der meisten Vögel, sondern sogar vollkommen entwickelt und früher reif als die Küken des Haushuhnes. Der merkwürdig reife und doch unschuldige Ausdruck in ihren offenen, klaren Augen prägt sich tief ein. Alle Intelligenz scheint sich in ihnen zu spiegeln. Sie erinnern nicht nur an die Reinheit der Kindheit, sondern an die durch Erfahrung geklärte Weisheit. Solch ein Auge wurde nicht mit dem Vogel geboren, sondern gleichzeitig mit dem Himmel, den es widerstrahlt. Der Wald hat kein ähnliches Juwel mehr aufzuweisen. Nicht oft blickt der Wanderer in solch einen klaren Quell. Unwissende oder leichtfertige Jäger schießen oft die Alten in dieser Zeit weg und lassen die Jungen den Raubtieren zur Beute. Oder die Verlassenen verstecken sich eins nach dem anderen unter das verfaulte Laub, dem sie so ähnlich sehen, und gehen zugrunde. Sie sollen sich, wenn sie von einem Haushuhn ausgebrütet werden, beim ersten Alarm zerstreuen und so verloren gehen, denn sie hören nicht den Lockruf der Mutter, der sie wieder zusammenführt. Das waren meine Hennen und Küken. Es ist merkwürdig, wie viele Geschöpfe wild und frei, wenn auch verborgen, im Walde leben und in der Nähe von Städten das Dasein fristen, von dem nur die Jäger eine Ahnung haben. Wie gut gelingt es dem Otter, hier in Zurückgezogenheit zu leben? Er wird 4 Fuß lang, so groß wie ein kleiner Junge, ohne dass vielleicht je ein menschliches Wesen etwas von ihm zu sehen bekommt. Früher sah ich hier und da Waschbären in dem Wald, hinter welchem mein Haus steht, und hörte wohl auch nachts ihr Weinen und Winseln. Gewöhnlich blieb ich mittags 1 bis 2 Stunden lang, nachdem ich im Feld gearbeitet hatte, im Schatten sitzen, verzehrte mein Mittagsmahl und las ein wenig bei der Quelle, welche einen Sumpf und ein Bächlein speiste und am Fuß von Bristers Hügel, 1/2 Stunde von meinem Feld entfernt, hervorsickerte. Um zu ihr zu gelangen, musste ich eine Reihe von grasbewachsenen, mit jungen Pechtannen bestandenen Gräben passieren. Dann kam bei dem Sumpfe ein größerer Wald. Hier war unter einer breitästigen Weißtanne an heimlicher, schattiger Stelle noch eine trockene, feste Grasbank, auf welcher man sitzen konnte. Ich hatte die Quelle ausgegraben und einen Brunnen mit klarem, grauem Wasser hergestellt, aus dem ich eimerweise schöpfen konnte, ohne den Grund aufzurühren. Dorthin begab ich mich zu diesem Zweck im Hochsommer, wenn der Teich am wärmsten war, fast täglich. Dorthin führte die Waldschnepfe ihre Brut, um den Schlamm nach Würmern zu durchsuchen. Fast nur 1 Fuß hoch flog sie über den Jungen dahin, während jene in Trupps unter ihr den Abhang hinunterliefen. Hatte sie mich entdeckt, so verließ sie die Jungen und zog immer engere Kreise um mich herum, wobei sie näher und immer näher bis in eine Entfernung von 4 Fuß an mich herankam, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und die Jungen in Sicherheit zu bringen. Sich stellte, als habe sie Flügel und Füße gebrochen, während jene, den Anweisungen der Mutter folgend, unter schwachem, zirpendem Piepen im Gänsemarsch durch den Sumpf trippelten. Oft hörte ich das Piepen der Jungen, ohne die Alte zu Gesicht zu bekommen. Hier saßen auch Turteltauben über der Quelle, oder sie flatterten auf den weichen Weißtannen mir zu Häupten von Zweig zu Zweig. Das rote Eichhörnchen, das am nächsten Zweig herunterlief, war ganz besonders zutraulich und neugierig. Man braucht nur an einer anziehenden Stelle im Walde lang genug ruhig sitzen zu bleiben, damit alle seine Bewohner sich der Reihe nach vorstellen. Ich war auch Zeuge von weniger friedlichen Ereignissen. Als ich eines Tages zu meinem Holzhaufen oder vielmehr meinem Baumstumpfhaufen ging, bemerkte ich 2 große Ameisen, von denen die eine rote, mit der anderen viel größeren, fast 1/2 Zoll langen schwarzen, in wildem Kampf begriffen war. Nachdem sie einander gefasst hatten, ließen sie nicht mehr los, sondern zerrten sich ringend und auf den Spänen herumkollernd hin und her. Als ich näher hinsah, bemerkte ich zu meiner Überraschung, dass die Späne überall mit solchen Kämpfern bedeckt waren, dass es nicht ein Duellum, sondern ein Bellum war. Ein Krieg zwischen 2 Ameisengeschlechtern, von denen immer die Roten auf die Schwarzen oder auch 2 Rote auf 1 Schwarze gehetzt waren. Die Legionen dieser Myrmidonen bedeckten alle Hügel und Täler meines Holzhofes. Der Boden war mit roten und schwarzen Toten und Sterbenden schon dicht besät. Es war die einzige Schlacht, deren Zeuge ich jemals wurde. Das einzige Schlachtfeld, das ich betrat, während die Schlacht darauf wütete. Ein Vernichtungskampf. Die roten Republikaner auf der einen Seite, die schwarzen Imperialisten auf der anderen. Überall waren sie in mörderischen Kampf verwickelt, aber ohne irgendein Geräusch, das ich zu hören vermochte. Menschliche Soldaten kämpften nie mit solch zäher Entschlossenheit. Ich beobachtete ein Paar, das sich in einem kleinen, sonnigen Tal zwischen den Spänen in tödlicher Umarmung fest umschlossen hielt und das jetzt am Mittag entschlossen schien, bis Sonnenuntergang oder bis zum Tode zu kämpfen. Der kleinere, rote Kämpfer hatte sich wie eine Schraube vorn an seinen Widersacher festgemacht und ließ, als die beiden auch auf dem Felde miteinander herumkollerten, keinen Augenblick nach, den einen Fühler seines Feindes bei der Wurzel abzunagen, nachdem ihm dies bei dem anderen bereits gelungen war. Der stärkere Schwarze aber schleuderte seinen Gegner von einer Seite auf die andere und hatte ihn, wie ich bei näherem Zusehen bemerkte, schon mehrerer seiner Glieder beraubt. Sie kämpften mit mehr Zähigkeit als Bulldoggen. Keiner zeigte die geringste Neigung, sich zurückzuziehen. Es war klar, dass ihr Schlachtruf »Sieg oder Tod« lautete. Mittlerweile kam eine weitere rote Ameise augenscheinlich in stärkster Aufregung den Hügelabhang dieses Tales herunter, welche sich entweder ihres Feindes entledigt oder noch nicht am Kampf teilgenommen hatte. Wahrscheinlich Letzteres, denn sie hatte noch keines ihrer Glieder verloren. Ein Spartaner, der von seiner Mutter beauftragt worden war, mit dem Schild oder auf ihm zurückzukehren. Vielleicht war es ein Achilles, der abseits seinen Zorn genährt hatte und jetzt gekommen war, seinen Patroklus zu rächen oder ihm zu Hilfe zu eilen. Er sah von fern den ungleichen Kampf, den die Schwarzen waren fast doppelt so groß wie die Roten, kam schnell herbei, um einen halben Zoll von den Kämpfenden entfernt, lauernd stillzustehen. Dann sprang er plötzlich, eine günstige Gelegenheit ergreifend, auf den schwarzen Krieger los und begann seine Operationen bei der Wurzel von dessen rechtem Vorderfuß, wobei er es dem Feind überließ, unter seinen Gliedern die Wahl zu treffen. So waren die drei da fürs Leben vereint, als ob ein neues Bindemittel entdeckt worden sei, welches jedes Schloss und allen Zement in den Schatten stellte. Ich hätte mich jetzt nicht mehr gewundert bei der Entdeckung, dass auf vorragenden Spänen die beiderseitigen Musikkapellen aufgestellt waren, welche die Nationalhymne spielten, um die trägen Kämpfer anzufeuern und die Sterbenden zu trösten. Ich war selbst etwas erregt, als ob es Menschen gewesen wären. Je mehr man darüber nachdenkt, umso geringer wird der Unterschied. Gewiss ist wenigstens in der Geschichte von Concord, wenn in der amerikanischen überhaupt, kein Kampf verzeichnet, welcher mit diesem nur einen Augenblick sowohl in Bezug auf die Streitkräfte wie auf den dabei entwickelten Patriotismus und Heroismus den Vergleich aushielte. Was die Zahl und das Gemetzel anbelangt, so war es ein Austerlitz und Dresden. Gefecht bei Concord. Damals gab es auf Seiten der Patrioten zwei Tote und Luther Blanchard wurde verwundet. Hier war jede Ameise ein Buttrick. Feuer, um Gottes Willen, Feuer! Und Tausende teilten das Schicksal von Davis und Hosmer. Unter ihnen war kein Söldner. Ich bezweifle nicht im Geringsten, dass hier, genauso wie bei unseren Vorfahren, um ein Prinzip und nicht um die Befreiung von der Dreipennysteuer auf Tee gekämpft wurde. Und die Resultate dieser Schlacht werden für die, welche sie angeht, mindestens so wichtig und denkwürdig sein wie die der Schlacht bei Bunker Hill. Ich trug den Span, auf dem die Tiere, wie ich im Einzelnen beschrieben habe, kämpften, mit nach Hause und legte ihn unter ein Wasserglas auf das Fensterbrett, um den Ausgang zu beobachten. Mit dem Vergrößerungsglas sah ich, dass die erst erwähnte rote Ameise den Fühler ihres Feindes abgetrennt hatte und jetzt an seinem Vorderfuß nagte, obwohl ihre eigene Brust weggerissen war und ihre Eingeweide dem Biss des schwarzen Gegners schutzlos preisgegeben waren, dessen Brustplatte jedenfalls zu dick war, als dass sie dieselbe durchbohren konnte. Die dunklen Karfunkel der Augen der Leidenden erglänzten von einer Wildheit, wie sie nur der Krieg anfachen konnte. Noch eine halbe Stunde lang rangen sie unter dem Glas. Als ich wieder hinsah, hatte der schwarze Soldat die Häupter seiner Feinde vom Rumpfe getrennt, die beiden noch lebenden Köpfe hingen ihm auf jeder Seite, scheinbar noch ebenso fest verbissen wie früher, gleich gespensterhaften Trophäen am Sattelbogen. Er versuchte mit schwachen Anstrengungen, denn er hatte keine Fühler mehr und nur noch den Rest von einem Bein, dabei Gott weiß welch andere Wunden, sich von ihnen zu befreien, was ihm endlich nach einer weiteren halben Stunde auch gelang. Ich hob das Glas auf und er kroch in seinem verkrüppelten Zustand über den Fensterrahmen davon. Ob er die Folgen dieses Kampfes überlebte und in irgendein Hôtel des Invalides den Rest seiner Tage verbrachte, weiß ich nicht. Nur so viel war mir klar, dass sein Fleiß von nun an kein sehr großer mehr sein könne. Welche Partei den Sieg davontrug und was die Ursache des Krieges war, konnte ich nie erfahren. Aber den ganzen übrigen Tag hatte ich das Gefühl, als ob ich dem Ringen, der Grausamkeit und dem Gemetzel einer menschlichen Schlacht vor meiner Tür zugesehen hätte. So sehr fühlte ich mich innerlich davon angegriffen und aufgeregt. Kirby und Spence berichten uns, dass Ameisenschlachten schon seit langer Zeit berühmt und deren Daten verzeichnet worden seien, bemerken aber, dass Huber der einzige moderne Schriftsteller sei, welcher dieselben beobachtet habe. Aeneas Silvius, heißt es dort, erstattet umständlich Bericht über einen mit großer Hartnäckigkeit auf dem Stamm eines Birnbaumes ausgefochtenen Kampf zwischen einer größeren und einer kleineren Art und fährt dann fort: Dieses Gefecht fand unter dem Pontifikat Eugens des Vierten und in der Gegenwart eines berühmten Juristen namens Nicolas Pistoriensis statt, welcher die ganze Geschichte der Schlacht mit größter Gewissenhaftigkeit aufzeichnete. Über einen ähnlichen Kampf zwischen großen und kleinen Ameisen wird von Olaus Magnus berichtet, in welchem Ringen die Kleinen den Sieg davontrugen und darauf die Leichen ihrer eigenen Krieger begruben, während sie die ihrer riesenhaften Feinde den Vögeln zum Fraß überließen. Dies ereignete sich vor der Vertreibung des Tyrannen Christian II. Von Schweden. Die Schlacht, deren Zeuge ich war, fand unter der Präsidentschaft Parkes 5 Jahre vor dem Durchgang von Websters Sklavengesetz statt. Mancher Dorfhund, der zunächst taugte, als Schlammschildkröten in einem Proviantkeller herumzuhetzen, belustigte sich ohne Wissen seines Herrn damit, sich schwerfällig im Wald herumzutreiben und ganz erfolglos an alten Fuchsbauten und Murmeltierhöhlen herumzuschnuppern, unter Umständen unter der Führerschaft eines dürren Köters, der leichtfüßig den Wald durchstreifte und noch immer imstande war, dessen freien Bewohnern einen erklärlichen Schrecken einzujagen. Jetzt ist jener wieder weit hinter seinem Führer zurück, stellt sich bellend gleich einem hündischen Büffel vor ein kleines Eichhorn, das auf einem Baum Schutz gesucht hat, und galoppiert dann weiter, wobei er die Büsche durch sein Gewicht niederdrückt und sich einbildet, irgendeinem verirrten Mitglied der Gerbilla-Familie nachzujagen. Einmal wurde ich durch eine Katze überrascht, welche auf dem steinigen Teichufer hinspazierte, denn selten gehen die Katzen so weit von zu Hause weg. Die Überraschung war gegenseitig. Nichtsdestoweniger erscheint die zahmste Hauskatze, welche ihr ganzes Leben lang auf dem Kaminteppich lag, im Walde ganz zu Hause und erweist sich durch ihr schlaues, verstohlenes Benehmen dort heimischer als seine gewöhnlichen Bewohner. Einmal traf ich beim Bärensuchen eine Katze mit jungen Kätzchen im Walde, die alle ganz verwildert aussahen und gleich der Mutter einen Buckel machten und mich wütend anfauchten. Einige Jahre, ehe ich meinen Wohnsitz im Walde aufschlug, befand sich in dem Farmhaus von Chillian Baker in Lincoln, dicht bei dem Teich, eine sogenannte geflügelte Katze. Als ich im Jahre 1842 dort einen Besuch machte, um sie zu sehen, war sie gerade ihrer Gewohnheit gemäß zum Jagen in den Wald gegangen. Ihre Herrin erzählte mir, sie sei vor etwas mehr als einem Jahr im April in die Nachbarschaft gekommen und habe schließlich im Hause Aufnahme gefunden. Sie sei dunkel, bräunlich-grau gefärbt, habe einen weißen Flecken auf der Kehle, weiße Füße und einen langen, buschigen Schwanz, gleich einem Fuchse. Im Winter würde der Pelz dick und lege sich an den Seiten in Zotten von 10 bis 12 Zoll Länge und 2,5 Zoll Breite hinunter, wobei er unter dem Kinn wie ein Muff aussähe. Die Oberseite sei lose, die untere verfilzt. Und im Frühjahr fiele dies Anhängsel ab. Ich erhielt ein paar Flügel, welche ich noch besitze. Es ist keine Spur von Membrane daran zu finden. Manche vermuteten, sie stamme von einem fliegenden Eichhorn oder irgendeinem anderen wilden Tier ab, was nicht unmöglich ist, denn es wurde von Naturforschern nachgewiesen, dass fortpflanzungsfähige Bastarde von Marder und Hauskatze erzielt wurden. Das wäre für mich die richtige Katze gewesen, wenn ich überhaupt eine hätte wollen, denn warum sollte nicht auch die Katze des Dichters ebenso geflügelt sein wie sein Ross? Im Herbst kam gewöhnlich der Taucher, Columbus glacialis, um sich zu mausern und im Teich zu baden und machte, noch ehe ich aufstand, von seinem wilden Lachen den Wald widerhallen. Bei dem Gerücht von seiner Ankunft sind schon alle Jäger vom Mühlendamm auf der Lauer. Sie kamen zu Wagen und zu Fuß, zu Zweien und Dreien, mit Patentgewehren, konischen Kugeln und Fernrohren. Da rascheln sie gleich Herbstblättern durch den Wald, wenigstens 10 Mann auf einen Taucher. Die einen postieren sich auf diese Seite des Teiches, die anderen auf jene, denn der arme Vogel kann nicht allgegenwärtig sein. Taucht er hier, so muss er dort herauskommen. Aber jetzt erhebt sich der freundliche Oktoberwind, rauscht in den Blättern und kräuselt die Wasserfläche, so dass kein Taucher gesehen und gehört werden kann, wenn auch seine Feinde noch so gierig den Teich mit dem Fernrohr absuchen und das Echo im Walde mit ihren Schüssen wecken. Die Wellen steigen und spritzen ärgerlich, denn sie schlagen sich auf die Seite aller Wasservögel und unsere Jäger müssen zur Stadt, in den Laden und zur unvollendeten Arbeit zurückkehren. Aber nur zu oft durften sie sich des Erfolges freuen. Wenn ich früh morgens hinauskam, um mir einen Eimer voll Wasser zu holen, sah ich ein paar Meter weit von mir entfernt diesen stattlichen Vogel zu meiner Bucht hinaussegeln. Versuchte ich, ihn mit dem Boote einzuholen, um zu sehen, wie er sich benahm, so tauchte er unter und ging mir ganz verloren, so dass ich ihn manchmal erst spät am Abend entdeckte. Auf der Oberfläche aber war ich ihm überlegen. Gewöhnlich zog er bei Regenwetter davon. An einem sehr stillen Oktobernachmittag ruderte ich einmal am Ufer entlang und sah mich nach dem Taucher um, denn an solchen Tagen lassen sie sich wie der Flaum des Milchkrautes besonders gern auf die Seen nieder. Aber mein Ausblicken war lang vergeblich, bis plötzlich, vom Ufer gegen die Mitte zu, einer ganz nah bei mir vorbeisegelte und sich verriet, indem er sein lautes Lachen erschallen ließ. Ich setzte das Ruder ein und verfolgte ihn. Er tauchte. Als er aber wieder in die Höhe kam, war ich ihm näher als vorher. Er tauchte wieder. Ich verrechnete mich aber in der Richtung, welche er einschlagen würde, und wir waren, als er diesmal an die Oberfläche kam, um 200 Meter auseinander, denn ich hatte dazu beigetragen, den Zwischenraum zu vergrößern. Und abermals lachte er lang und laut und mit mehr Recht als vorher. Er manövrierte so schlau, dass ich ihm nicht auf 25 Meter nahe kommen konnte. Jedes Mal, wenn er emporkam, drehte er seinen Kopf hinüber und herüber, überblickte kaltblütig Wasser und Land und schlug dann einen derartigen Kurs ein, dass dort, wo er heraufkam, die weiteste Wasserfläche und er in größter Entfernung vom Boote war. Es war erstaunlich, wie schnell er seinen Entschluss gefasst hatte und seinen Plan zur Ausführung brachte. Er lockte mich sofort in den breitesten Teil des Teiches und ließ sich von dort nicht wieder vertreiben. Während er sich etwas in seinem Kopf überlegte, quälte ich den meinigen, um herauszubekommen, was das sei. Es war ein hübsches Spiel, dass da auf dem glatten Teichspiegel ein Mann gegen einen Taucher spielte. Plötzlich verschwindet die Figur des Gegners unter dem Brett und das Problem besteht jetzt darin, herauszubekommen, wohin man die seinige zu stellen hat, damit sie jener so nah wie möglich gerückt wird. Manchmal kam er unerwarteterweise auf der anderen Seite meines Bootes in die Höhe, war also direkt darunter hindurchgeschwommen. So langatmig und unermüdlich war er, dass er, mochte er auch soeben noch so weit geschwommen sein, nichtsdestoweniger wieder untertauchte. Dann konnte kein Verstand erraten, wo in dem tiefen Teich er unter der glatten Oberfläche gleich einem Fisch dahineilte. Denn er hatte Zeit genug und die Fähigkeit, den Grund des Teiches in seinen tiefsten Stellen aufzusuchen. In den New Yorker Seen sollen in einer Tiefe von 80 Fuß unter der Oberfläche mit Angelhaken, welche für Forellen gelegt worden waren, Taucher gefangen worden sein. Der Waldensee ist aber noch tiefer als jene. Ein- oder zweimal sah ich ein Wellchen, wo er sich der Oberfläche näherte. Er steckte seinen Kopf heraus, um Erkundungen einzuholen, und tauchte sofort wieder unter. Ich fand, dass ich auch ebenso gut auf meine Ruder gestützt ausruhen und sein Wiedererscheinen abwarten konnte, wie ich mich mit der Berechnung plagte, wo er heraufkommen würde. Denn immer wieder wurde ich, wenn ich die Augen mit dem Absuchen des Wasserspiegels nach einer Richtung hin anstrengte, plötzlich durch sein geisterhaftes Lachen hinter mir aufgeschreckt. Warum aber verriet er sich, nachdem er so viel Verschlagenheit entfaltet hatte, regelmäßig im Moment seines Emporkommens durch dieses laute Lachen? Verriet ihn seine weiße Brust nicht schon genug? Es ist wahrlich ein einfältiger Taucher, dachte ich bei mir. Gewöhnlich hörte ich auch das Wasser plätschern, wenn er auftauchte, und entdeckte ihn dadurch. Nach einer Stunde aber schien er so frisch wie je, tauchte ebenso gern und schwamm noch weiter als zuvor. Es war merkwürdig anzusehen, wie ruhig und heiter er mit glatter Brust davonsegelte, während seine Schwimmfüße drunten alle Arbeit verrichteten. Sein gewöhnlicher Ton war das dämonische Lachen, das aber immer noch an das eines Wasserhuhnes erinnerte. Manchmal jedoch, wenn er mich mit größtem Erfolg an der Nase herumgeführt hatte und in weiter Entfernung in die Höhe kam, stieß er ein langgezogenes, grausiges Geheul aus, was mehr dem des Wolfes als dem Schrei irgendeines Vogels ähnelte, wie ein Tier, das seine Schnauze auf den Boden drückt und bedächtig drauf losheult. Es war vielleicht der wildeste Ton, der je in der Gegend hier gehört wurde. Er machte die Wälder nah und fern widerhallen. Ich kam zu dem Schluss, dass der Vogel seiner eigenen Hilfsmittel sicher meine Anstrengungen verlachte. Obgleich sich jetzt der Himmel überzogen hatte, war der Teich so glatt, dass ich sehen konnte, wo der Taucher den Spiegel durchbrach, wenn ich ihn nicht hörte. Seine weiße Brust, die Stille der Luft und die Glätte des Wassers waren alle gegen ihn. Schließlich ließ er, nachdem er ungefähr 200 Meter von mir entfernt aufgetaucht war, wieder jenes lange Heulen hören, als ob er den Gott der Taucher anrufen wolle, ihm zu Hilfe zu kommen. Sofort kam ein Windstoß aus Osten, kräuselte die Fläche und füllte die ganze Luft mit Nebelgeriesel, und ich erhielt den Eindruck, als sei das Gebet des Tauchers erhört worden, als sei sein Gott über mich erzürnt. Und so sah ich zu, wie er sich auf dem in Aufruhr geratenen See immer weiter entfernte. Stundenlang beobachtete ich im Herbst die Enten, wie sie schlau lavierten, sich vor dem Winde drehten und die Mitte des Teiches fern von den Jägern innehielten. Künste, welche sie in den Louisiana-Buchten weniger zu üben brauchten. Würden sie zum Aufsteigen gezwungen, so kreisten sie manchmal um den Teich und über ihm in beträchtlicher Höhe, von wo sie, die wie schwarze Stäubchen im Himmel aussahen, leicht die anderen Teiche und den Fluss überblicken konnten. Und wenn ich sie dorthin geflogen wähnte, kamen sie plötzlich in schrägem Flug aus einer Entfernung von einer Viertelmeile von der Seite heran und ließen sich auf einem entfernten, gefahrlosen Teil des Sees nieder. Was sie aber bei ihrem Segeln auf der Mitte des Waldenteiches außer der Sicherheit noch fanden, weiß ich nicht. Es müsste denn sein, dass sie sein Wasser aus dem gleichen Grunde lieben wie ich.